Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Warum eine europäische Armee ohne die NATO außer Reichweite bleibt. Ein Meinungsartikel von Etienne Fauchère vom 7. Juni 2026. Am Mikrofon Alexander Sieber. Unterschiedliche Außenpolitiken und kollidierende nationale Interessen der EU-Mitgliedstaaten machen eine europäische Armee auf absehbare Zeit unerreichbar, so Analysten. Die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die Vereinigten Staaten aus der NATO zurückzuziehen, sowie die anhaltenden Spannungen im Iran-Konflikt haben die Forderungen nach militärischer Unabhängigkeit von den USA und der europäischen Staats- und Regierungschefs neu belebt. Analysten stehen den vorgeschlagenen Alternativen jedoch skeptisch gegenüber. Sie äußern Bedenken hinsichtlich des Zeitpunkts sowie der internen Dynamik zwischen den europäischen Staaten. Spanien fordert schnelles Handeln. Zu den Vorschlägen gehört eine ständige Armee der Europäischen Union, die der spanische Außenminister José Manuel Álvarez Anfang Juni ins Gespräch brachte. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erklärte er, die EU dürfe nicht abwarten, wie die Vereinigten Staaten als nächstes handeln würden. Seine Äußerungen erfolgten vor dem Hintergrund von Trumps Entscheidung, Truppen aus Deutschland abzuziehen. Zudem hatte er Länder kritisiert, die den USA im Falle eines Krieges mit dem Iran die Nutzung ihrer Stützpunkte und ihres Luftraums verweigerten. Spanien gehörte zu diesen Ländern. Trump behauptete, dass US-Operationen gegen das iranische Regime der Sicherheit anderer Länder zugute kämen. Zudem kritisierte er die NATO dafür, während des Konflikts keine aktive Unterstützung geleistet zu haben. Bereits Ende März hatte er betont, dass die Vereinigten Staaten deshalb nicht für die NATO da sein müssten. Der EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius erklärte am 10. Februar vor dem Europäischen Parlament, europäische Verantwortung in der Verteidigung erfordert einen institutionellen Rahmen für unsere Zusammenarbeit, eine europäische Verteidigungsunion. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen sprachen sich übereinstimmend dafür aus, dass die EU mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen müsse. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte jedoch Anfang Februar, die Schaffung einer eigenständigen EU-Armee neben der NATO wäre äußerst gefährlich. Sie argumentierte, Befürworter eines solchen Vorhabens hätten die praktischen Aspekte nicht wirklich zu Ende gedacht. Idee einer europäischen Armee bereits zu Zeiten Eisenhowers. Die Idee einer europäischen Armee ist jedoch nicht neu und reicht bis in die Ära von Dwight D. Eisenhower zurück, der von 1953 bis 1961 Präsident der USA war. Seinerzeit gelang es, die europäischen Staats- und Regierungschefs von der Gründung einer solchen Armee zu überzeugen. Das französische Parlament blockierte das Vorhaben jedoch im Jahr 1954 und in den darauffolgenden Jahrzehnten verhinderten sowohl der Widerstand der USA gegen eine solche Armee als auch deren Festhalten an der NATO eine Wiederaufnahme des Projekts. Seither haben Staaten wie Frankreich und Deutschland den europäischen Kontinent dazu gedrängt, strategische Autonomie anzustreben. Sowohl Macron als auch die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sprachen sich während Trumps erster Amtszeit für die Idee einer gemeinsamen Streitkraft aus. Max Bergmann, Leiter des Programms für Europa, Russland und Eurasien am Center for Strategic and International Studies, argumentierte im Januar, dass diese Frage im Falle einer zweiten Amtszeit Trumps erneut aufgegriffen werden müsse. Eine ständige gemeinsame Streitkraft als Alternative? In einer Analyse für das Center for Strategic and International Studies räumte Bergmann Bedenken hinsichtlich der Praktikabilität einer EU-Armee ein. Er betonte jedoch, dass es ebenso wenig praktikabel sei, sich auf die Vereinigten Staaten zu verlassen. Ein Land, das seiner Ansicht nach kein Interesse mehr daran habe, als Sicherheitsgarant zu fungieren. Er schlug eine ständige gemeinsame Streitkraft vor, ähnlich jener Eingreiftruppe, die sich der ehemalige britische Premierminister Tony Blair und der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac im Jahr 1998 geeinigt hatten. Bergmann plädiert für eine einheitliche Kommandostruktur, die über den nationalen Streitkräften der einzelnen Länder angesiedelt wäre. Zitat: Bedenken hinsichtlich einer Doppelstruktur zur NATO sowie der Widerstand der USA verhinderten deren Gründung, sagte er. Und weiter: Angesichts der möglichen deutlichen Kluft zwischen den USA und Europa in Verteidigungsfragen ist es jedoch sinnvoll, dass Europa über eine eigenständige Führungskapazität verfügt, zumindest um organisatorische Lücken in der europäischen Verteidigung zu vermeiden. Andere Analysten wie Patrick Addery, ein in Polen ansässiger geopolitischer Analyst und Leiter der Strategieberatung Partner Europe, bleiben skeptisch. Addery erklärte gegenüber der englischsprachigen Ausgabe der Epoch Times, dass die strukturellen Hindernisse für eine europäische Verteidigungsunion weiterhin bestünden. Zitat: Jedes Mal, wenn man die Frage eingehend prüft, lautet das Urteil gleich: Es ist nicht machbar, sagte er. Ein gespaltenes Europa. Eines der größten wahrgenommenen Hindernisse für eine EU-Armee sind die unterschiedlichen politischen Interessen der europäischen Regierungen. Zitat: Jedes EU-Land hat seine eigene Außenpolitik und seine eigenen Interessen, so Addery weiter. Er verwies dabei auf die frühe militärische Unterstützung der Ukraine durch Polen, während Deutschland nach dem russischen Einmarsch im Jahr 2022 zunächst zögerte. Hugo Meyer, CNRS-Forscher am Zentrum für internationale Studien, CERI, der Sciences Po, und Stephen G. Brooks, Professor für Politikwissenschaft am Dartmouth College, bezeichneten dies als das Problem der strategischen Kakophonie. In einem im Jahr 2021 in der Fachzeitschrift International Security veröffentlichten Artikel definierten sie das Problem als tiefgreifende, den gesamten Kontinent erfassende Divergenzen in allen Bereichen der nationalen Verteidigungspolitik, insbesondere hinsichtlich der Bedrohungswahrnehmung. Das Problem sei, so die Autorin, so tief verwurzelt, dass eine Überwindung langfristige, beständige und koordinierte Anstrengungen erfordern würde. Daher sei es höchst unwahrscheinlich, dass die Europäer zeitnah eine autonome Verteidigungsfähigkeit aufbauen würden, selbst wenn sich die Vereinigten Staaten vollständig vom Kontinent zurückziehen würden. Die europäischen Streitkräfte agieren zudem unabhängig voneinander und wenden unterschiedliche Einsatzregeln an. In den meisten EU-Mitgliedstaaten ist für Auslandseinsätze eine parlamentarische Zustimmung erforderlich. Eine Ausnahme bildet Frankreich, wo die Exekutive über deutlich mehr Spielraum verfügt, militärische Operationen einzuleiten und fortzuführen, bei geringeren unmittelbaren parlamentarischen Beschränkungen. Auch die unterschiedliche Ausrüstungssituation auf dem Kontinent verschärft das Problem. Mehr als ein Dutzend europäischer NATO-Mitglieder setzen bereits das amerikanische Kampfflugzeug F-35 ein oder haben es bestellt. Die französischen Streitkräfte sind die einzigen großen europäischen Streitkräfte, die dieses Modell nicht nutzen. Europas militärische Abhängigkeit von den USA. Die amerikanische Kontrolle über die für den Bau der F-35 entscheidenden Komponenten hat Europas Abhängigkeit von den USA zementiert. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse des in Brüssel ansässigen Thinktanks Bruegel aus dem Jahr 2025. Im März äußerten deutsche Vertreter Bedenken hinsichtlich eines sogenannten Killswitch, eine Abschaltvorrichtung, der angeblich in die F-35 integriert sei. Zwar gibt es nach Ansicht zahlreicher Experten keine konkreten Beweise für die Existenz eines solchen Mechanismus. Sie argumentieren jedoch, dass Washington einen solchen auch nicht benötige, um den Einsatz der Flugzeuge zu unterbinden, da es ausreiche, die Lieferung von Munition und Ersatzteilen einzustellen. Brandon J. Weichert bezeichnet die Existenz einer solchen Abschaltvorrichtung als wahrscheinlich Unsinn. Er ist leitender Redakteur für nationale Sicherheit und Autor des Buches Winning Space – How America Remains a Superpower. Zitat: Der eigentliche Killswitch liegt vielmehr in der absoluten Abhängigkeit von US-Rüstungsunternehmen, sei es bei der Software, der Wartung oder den Datenverbindungen, die für den effektiven Betrieb dieser Kampfflugzeuge der fünften Generation unerlässlich sind, schrieb Weichert in einem im Januar in The National Interest veröffentlichten Artikel. Zudem stellt sich die Frage nach einer einheitlichen Kommandostruktur. Bergmann zufolge könnte die EU ein eigenes Hauptquartier schaffen, das sowohl die EU-Streitkräfte führt, als auch die oberste europäische Kommandobehörde über den nationalen Streitkräften bildet. Addery sagte jedoch, dass heute kein europäischer General darin ausgebildet ist, eine Armee von 1 Million oder auch nur 500.000 Soldaten unterschiedlicher Nationalitäten zu befehligen. 50 Milliarden Euro jährlich für Europas Verteidigung. Befürworter einer europäischen Armee sind sich des Ausmaßes der politischen und bürokratischen Arbeit bewusst, die dieses Vorhaben erfordern würde. In einem im vergangenen Monat veröffentlichten Papier wurde geschätzt, dass Europa den Großteil seiner Fähigkeitslücken über einen Zeitraum von 6 Jahren für rund 50 Milliarden Euro jährlich schließen könnte. Unterzeichner waren unter anderem Thomas Enders, der ehemalige Airbus-Chef und heutige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, sowie der Ökonom Moritz Schularik vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Sie räumten jedoch auch ein, dass dieses Unterfangen einem Manhattan-Projekt gleichkomme. Das sogenannte Manhattan-Projekt war das geheime US-amerikanische Forschungs- und Entwicklungsprogramm zur Entwicklung der ersten Atombombe während des Zweiten Weltkriegs. Es handele sich um eine Aufgabe, Zitat, die einen gebündelten politischen Willen, eine koordinierte Mobilisierung von Ressourcen sowie eine institutionelle Handlungsfähigkeit erfordert, in einem Ausmaß, das mit den historischen Großprogrammen zur technologischen und industriellen Mobilisierung vergleichbar ist. Zitat Ende. Bergmann argumentiert, dass der Aufbau einer geschlosseneren Streitkraft bedeuten würde, die Streitkräfte der EU-Mitgliedstaaten, die nicht an vorderster Front stehen, unter Aufsicht Brüssels dazu zu bewegen, entweder zu einer europäischen Truppe beizutragen, anstatt eigene Kapazitäten aufzubauen oder ihre Streitkräfte vollständig in eine gemeinsame Truppe zu integrieren. Die Mitgliedstaaten könnten zudem 1% ihres Bruttoinlandsprodukts in einen gemeinsamen EU-Fonds zur Unterstützung dieser Truppe einzahlen. Außerdem könnten sie Personal sowie vorhandene Ausrüstung bereitstellen. Flaggschiff europäische Verteidigungsfonds. In den vergangenen Jahren hat die EU neue Kompetenzen entwickelt, um die europäische verteidigungsindustrielle Basis zu schützen und zu stärken. Seit 2017 hat sie eine Reihe von Programmen zur Finanzierung gemeinsamer Rüstungsprojekte der Mitgliedstaaten aufgelegt, darunter den Europäischen Verteidigungsfonds. Dieser gilt als Flaggschiff-Programm der EU für gemeinsame Forschung und Entwicklung im Verteidigungsbereich und stellt bis 2027 jährlich rund 1 Milliarde Euro bereit. Ebenfalls dazu gehört Rearm Europe, die große Investitionsinitiative der Europäischen Kommission im Verteidigungsbereich. Sie zielt darauf ab, bis 2030 zusätzliche Verteidigungsausgaben in Höhe von bis zu 800 Milliarden Euro zu mobilisieren. Während brüsselnahe Experten diese Initiativen als Fortschritt loben, sehen sie zugleich Schwachstellen. So merkte Brügel beispielsweise an, dass sich Rearm Europe fast ausschließlich auf nationale Ausgaben und deren Umsetzung konzentriere. Es versäume es, europäische öffentliche Güter sowie auf EU-Ebene finanzierte und bereitgestellte Fähigkeiten zu schaffen. Daher trage das Programm nur begrenzt zur Stärkung der europäischen Koordinierung bei. Der Ende Februar begonnene Krieg mit dem Iran stellte die Beziehungen Europas zu den Vereinigten Staaten auf die Probe. Einige Beobachter sind jedoch der Ansicht, dass die Abhängigkeit von amerikanischen Ressourcen bereits Jahre zuvor deutlich geworden sei. Der Krieg in der Ukraine habe das Ausmaß der europäischen Abhängigkeit von US-Kapazitäten in Echtzeit offengelegt, so Edery. Ukraine ist auf US-Unterstützung und Musks Starlink angewiesen. Die ukrainischen Streitkräfte sind für die Kommunikation auf dem Schlachtfeld, die Zielerfassung und den Drohneneinsatz auf in den USA hergestellte Starlink-Satellitenterminals angewiesen. Das gilt auch für Waffen- und nachrichtendienstliche Informationen, die Washington bereitstellt oder ermöglicht. Zitat: Wenn die Amerikaner aufhörten, den Europäern die Waffen zu verkaufen, die diese an Kiew weitergeben, würde Russland gewinnen. Wenn sie die Geheimdienstinformationen einstellten, würde Russland gewinnen, sagte Edery gegenüber Epoch Times. Starlink, der Hochgeschwindigkeits-Internetdienst von SpaceX, sei für die Ukraine ein echter Wendepunkt gewesen, so der Analyst. SpaceX-Chef Elon Musk hat die Bedeutung von Starlink für Kiew selbst hervorgehoben. Zitat: Mein Starlink-System ist das Rückgrat der ukrainischen Armee, schrieb er im März 2025 auf X. Und weiter: Die gesamte Frontlinie würde zusammenbrechen, wenn ich es abschalten würde. Die ukrainische Regierung hat ihr Interesse an europäischen Satellitenprojekten bekundet, darunter GovSatCom, eine EU-Initiative zur Bündelung von Satellitenkapazitäten der Mitgliedstaaten und der Industrie, um Regierungen entsprechende Dienste bereitzustellen. Hinter verschlossenen Türen äußern einige ukrainische Vertreter jedoch die Ansicht, dass bestehende Alternativen zu Starlink Einschränkungen aufweisen, deren Überwindung Zeit und Geld erfordert. Selenskyj: Ohne US-Unterstützung kein Sieg gegen Russland möglich. Arthur de Liedekerke, Senior Director für europäische Angelegenheiten bei der in Brüssel ansässigen Politikberatung Rasmussen Global, erklärte in einem im April 2025 veröffentlichten Interview mit Euronews, er halte GovSatCom nicht für geeignet, um die für die Ukraine auf dem Schlachtfeld erforderliche Konnektivität zu gewährleisten. Schließlich handele es sich dabei zumindest vorerst um einen sicheren Satellitenkommunikationsdienst für EU-Regierungen. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj betonte, dass Kiew den Krieg gegen Russland ohne die Unterstützung der USA nicht gewinnen könne. Zitat: Wenn wir darüber sprechen, ob wir ohne amerikanische Unterstützung gewinnen können, nein, sagte er im Dezember 2025 und fügte hinzu: Ohne amerikanische Unterstützung können wir den Luftraum nicht verteidigen. Schon jetzt ist es sehr schwierig. Die amerikanische Unterstützung mit Flugabwehrraketen ist wirklich hilfreich und wirkungsvoll. Zitat Ende.